Wir haben schon gehört, es soll heute ums Shalom gehen, um den Frieden von Gott. Und der Frieden Gottes begleitet uns eigentlich durch die ganze Bibel durch. Immer wieder kommt der Begriff Shalom, Frieden, vor, wo man eben nicht nur heute zu Israel, sondern auch dann zumal immer wieder lesen wir, wo man einander gewünscht hat, zieh hin in Frieden, nimm Gottes Frieden mit. Es scheint fast, als hätte es nichts Grösseres gegeben, als in diesem Frieden können, miteinander unterwegs zu sein. Und wer vielleicht die Jahreslosung vom letzten Jahr noch im Kopf hat, dort sind wir auch bewusst aufgerufen worden, im Psalm 34, Vers 15. Lasst ab vom Bösen und tue Gutes, suche Frieden, jage ihm nach. Wo uns der Vers aufgerufen hat, zu sagen, hey, dem Frieden, such den Frieden. Such Frieden letztendlich mit Gott, such Frieden aber durch den Frieden mit Gott und mit anderen Menschen. Und eigentlich ist das, wieso Jesus Christus auf die Welt kam. Weihnachten ist noch nicht so lange zurück und das ist das, was eigentlich die Engel auch haben verkündet. Im Lukas 2, Vers 14, in der Weihnachtsgeschichte, steht: Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Auch die Engel haben dann schon den Frieden Gottes den Menschen gewünscht. Durch Jesus ist der Frieden in die Welt gekommen. Und doch herrscht viel Unfrieden oder Gefangenschaft. Und wir werden das heute Morgen mit dem Schlössli, das hier vorhin gross ist, ein bisschen versuchen, mit euch auf einen Weg zu nehmen. Oft ist nicht der Frieden da, sondern wir sind gefangen. Irgendetwas blockiert, ein Konflikt, wo wir wie nicht weiterkommen. Und manchmal müssen wir Einstellungen ändern. Und das hat es ja hier in diesem Zahlenschloss, sehen wir die Rädchen, die es hat. Manchmal braucht es eine Einstellungsänderung, für dass das Schloss aufgehen kann und das Frieden reinkommen kann. Wir wollen heute Morgen miteinander drei Beispiele anschauen von Situationen, die können eine Einstellung verändert werden, damit hat Frieden in die Situation kommen. Und wir möchten euch ermutigen, wirklich einen Frieden nachzujagen und vielleicht kann euch die eine oder andere Einstellung oder Begebenheit helfen, vielleicht auch in eurer Situation, wo vielleicht ein bisschen Unfrieden ist, wo vielleicht Konflikte da sind, den Frieden zu finden, damit wirklich Freiheit und Frieden reinkommen kann. Sarah wird uns gerade mit hineinnehmen in ein Beispiel aus der Bibel, wo er dürfen in einer schwierigen Situation auch wieder Frieden in eine Beziehung kommen.
Schon von weitem rief der Esau seinem Bruder zu. Gib mir schnell etwas zu essen, ich bin total erschöpft. Nur wenn du mir dafür dein Vorrecht als ältester Sohn schenkst, gibt der Jakob zur Antwort. Was nützt mir mein Vorrecht als ältester Sohn, wenn ich im Verhungern bin? Schwör mir, dass du dich an das Versprechen wirst halten, lässt der Jakob nicht locker. Der Esau schwört es ihm und verliert damit das zusätzliche Erbe als ältester Sohn. Erst jetzt gibt ihm der Jakob von seinen Linsen zu essen. Die Geschichte von den beiden Brüdern, Esau und Jakob, lesen wir im 1. Mose, Kapitel 25 bis 33. Ist das fair gewesen? Nein. Gemein ist es gewesen, was der Jakob mit seinem Bruder getan hat. Er hat einen schwachen Moment von seinem Bruder ausgenutzt, um ganz listig an das Vorrecht vom älteren Sohn zu kommen. Doch bei dem bleibt es nicht. Der Jakob betrügt gerade zweimal seinen Bruder. Wo der Vater Isaac sich auf das Sterben vorbereitet und sein ältester Sohn Esau segnen will, Da schleicht sich der Jakob ins Zelt vom Vater. Mit Betrug erreicht er es, dass der Vater nicht merkt, dass der falsche Sohn vor ihm knäuelt. So segnet der Vater der Zweitgeborenen und erhebt ihn als Herr über seine Elternbrüche. Man kann sich denken, wie der Esau reagiert hat, als er von diesem Betrug erfahren hat. Wir lesen davon. Esau war dem Jakob Feind, um des Segens willen, mit dem ihn sein Vater gesegnet hat. Und Esau sprach in seinem Herzen: Es wird bald die Zeit kommen, da man um meinen Vater Leid tragen muss. Dann will ich meinen Bruder Jakob umbringen. Hier ist der Unfrieden zwischen diesen zwei Brüdern auf dem Höhepunkt. Schon seit sie klein sind, ja, was sage ich, schon noch, als sie im Bauch waren, haben die zwei gegeneinander gekämpft. Am Jakob bleibt nur noch die Flucht vor dem Bruder. Auf der Flucht begegnet Gott am Jakob. Die Nacht im Traum sieht der Jakob die Himmelsleiter. Gott selber redet in diesem Traum zum Jakob. Er liest ihm nicht Leviten. Der Jakob weiß selber, was er für eine schlimme Tat begangen hat. Stattdessen versichert Gott ihm, dass er gäng noch Pläne mit ihm hat. Aus seiner Nachkommenschaft soll ein grosses Volk werden. Wo der Jakob am anderen Morgen erwacht, sehen wir, wie er auf die Begegnung mit Gott hat reagiert. Als nun Jakob von seinem Schlaf erwachte, sprach er: Gewiss, der Herr ist hier und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich. Denkt, Gott hat einem Betrüger wollen begegnen. Gott prüft Jakob auf Herz und Nieren. Ist der Jakob durch und durch boshaft? Wenn dem so ist, wird er sich Gott vollends abwenden und den Traum nicht ernst nehmen. Doch stattdessen wird der Jakob im Erwachen erfüllt von Gottes Furcht. Er wird überwältigt von Gottes Gegenwart und Heiligkeit an diesem Ort. Er huldigt Gott, indem er einen Gedenkstein aufrichtet zu Gottes Ehre. Damit beugt sich der Jakob vor seinem grossen Gott und verspricht, dass er immer an ihm wird festhalten. Ich glaube, dass Gott der Jakob hier nicht tadelt hat, sondern ihm weiterhin seine Treue erklärt hat. Das hat der Jakob erhodelt. Die Flucht findet sein Ende in Haran. Der Jakob kommt bei seinem Onkel Laban unter. Doch hier werden ihm Jakob Sachen widerfahren, die ihn immer wieder an seine Vergangenheit und Betrug gegenüber seinem Bruder erinnern. 7 Jahre arbeitet er für seinen Onkel, um die eine Tochter von diesem Onkel, Rahel, zur Frau zu bekommen. Doch nach diesen 7 Jahren wird ihm nicht Rahel in Hochzeitsnacht gebracht, sondern die andere Tochter, die Lea. Der Jakob selber erfährt Betrug an seinem eigenen Leib. In diesen Jahren bei seinem Onkel muss er selber erleben, wie das ist, wenn man betrogen wird. Erst nach weiteren 7 Jahren darf der Jakob seine geliebte Rahel ebenfalls zur Frau nehmen. Da aber fährt jetzt ein anderes Übel an. Die Schwester, Rahel und Lea, seine Frauen, sind brutal eifersüchtig aufeinander. Rahel ist eifersüchtig auf die Lea, weil sie die Ältere ist. Die Lea ist eifersüchtig auf die Rahel, weil die Schönere ist. Die Rahel wiederum ist eifersüchtig auf die Schwester, weil die dem Jakob viele Söhne gebären kann. Sie aber, die Rahel, bleibt für lange Zeit unfruchtbar. Die Lea kann es auch nicht lassen, gegen ihre Schwester zu hetzen, weil die doch schliesslich vom Jakob mehr geliebt wird als sie. Schon eindrücklich. Der Jakob erfährt, wie das ist, zwischen diesen beiden Frauen zu stehen. Erinnert ihn das nicht stark an seinen Kampf mit seinem Bruder? Der ewige Krieg. Wer überkommt mehr? Wer steht über welchem? Mittlerweile sind 20 Jahre vergangen. Dennoch hat der Jakob das, was er seinem Bruder angetan hat, nicht vergessen. Nein, er ist nicht stolz drauf. Es lässt ihn nicht los. In diesen 20 Jahren hat er selber erlebt, wie es ist, wenn einem jemand so hingeht. Das hat mit ihm geredet und sein Herz verändert. Sein Onkel jedoch scheint ein anderer Mann zu sein. Er scheint keine Reue zu kennen. Dass er seinen Neffen Jakob betrogen hat, ihm zuerst die falsche Tochter zugeführt hat und ihn schlussendlich gezwungen hat, all die Jahre bei ihm zu arbeiten, das scheint die Persönlichkeit von diesem Laban zu sein. Nach diesen 20 Jahren sagt der Jakob zu seinem Onkel: So habe ich diese 20 Jahre in deinem Haus gedient. 14 Jahre um deine beiden Töchter und 6 Jahre um deine Herde. Und du hast mir meinen Lohn 10-mal verändert. Der Jakob hat satt. Er fühlt sich übel betrogen von seinem Onkel. Hier fasst der Jakob den Entschluss, Frieden mit seinem Bruder zu suchen. Er kann es nicht mehr länger. Er will es nicht mehr länger rausschieben. Wie muss sein Bruder Esau und nach all diesen Jahren sich gegen noch betrogen fühlen? Dieser Schmerz, diese Wut, kennt er jetzt selber bestens. Darum schickt der Jakob Boten zu seinem Bruder mit der Nachricht, er will ihn treffen. Er will von jetzt an ihm dienen und sein Knecht sein. Und als Jakob hört, dass sein Bruder tatsächlich unterwegs ist, um ihn zu treffen, und zwar mit 400 Mann, da wird sein Bang ums Herz. Gott sieht Jakob. Gott sieht, dass Jakob Frieden sucht. Und in diesen Tagen, so steht es, sieht Jakob immer wieder Engel Gottes, bis er schlussendlich eine grosse Anzahl sieht und staunet und sagt, das ist Gottes Herrlager. Weil der Jakob ehrlich Frieden sucht, sein Betrug einsieht, auch wenn es 20 Jahre gedauert hat, steht Gott ihm bei. Und wo der Esau mit diesen 400 Mann ankommt, lesen wir: Und Jakob neigte sich 7-mal zur Erde, bis er zu seinem Bruder kam. Esau lief ihm entgegen, umarmte ihn, küsste ihn und sie weinten. Was hat euch dazu geführt, dass Frieden zwischen diesen zwei Brüdern wieder möglich geworden ist? Was hat anders müssen eingestellt werden, damit der Jakob auf seine Brüder zugehen konnte? Der Jakob hat vielleicht am Anfang nicht verstehen, warum er selber von seinem Onkel so betrogen wurde. Vielleicht hat er sich irgendwann so erklären, was ich gesagt habe, das ernte ich. Aber ich glaube, es ist mehr als das. Ich sehe darin, dass Gott etwas im Herz ihre Einstellung von Jakob wollte verändern. Vielleicht darum hat er es nicht verhindert, dass der Jakob selber durch den Betrug musste. Um zu verstehen, was in unserem Gegenüber vor sich geht, gibt es eine gute Möglichkeit. Man sagt dem, sich auf einen Stuhl vom anderen setzen. Sich ins andere Ich versetzen. Wie ist das für mein Gegenüber? Wie war das, als ich meine Brüder betrogen habe? Wenn zwei zu dem bereit werden, den Stuhl mal zu tauschen, dann wird es möglich, zu einer neuen inneren Haltung zu gelangen. Da wird etwas anderes eingestellt. Ich erzähle euch die Geschichte von Horatio Spafford. Der Horatio Spafford war ein bekannter Rechtsanwalt in Chicago. Er ist 1828 geboren und ist aus einer amerikanischen Familie herausgekommen. Als engagierter Christ hat er sich in seiner Gemeinde als Sonntagsschullehrer betätigt. Dort hat er die Anna gelernt kennen und er später heiratet. Im Jahr 1871 war der Sommer besonders heiß. Alles war total vertrocknet. Da ist am 8. Oktober in Chicago ein Grossbrand ausgebrochen, wo fast die ganze Stadt hat zerstört. Viele Einwohner sind gestorben. Die anderen haben irgendwie probiert, aus der brennenden Stadt zu fliehen. Es war das absolute Chaos. Neben selbstlosen Helfern hat es auch hemmungslose Plünderer gegeben. Die Familie Spafford, sie haben inzwischen 4 Kinder, wohnen ein bisschen ausserhalb von der Stadt Chicago. Sie können ihr Haus vor den Flammen zwar retten, geschäftlich verlieren sie aber fast alles. Nach dem Feuer ist der Winter gekommen und mit ihm Armut und Hunger. Die beiden helfen, wo immer sie können. Sie verteilen Essen und helfen finanziell, so gut es ihnen noch möglich ist. Nach dem Ausbruch des Brand haben sie eine Frau bei sich aufgenommen, Tante Sims. Diese Frau hatte einen bösen Mann, der sie ohne Unterstützung im Stich gelassen hat. Die Anna hat sie mehrfach ermahnt, ihrem Mann zu vergeben. Da hat Tante Sims gemeint, du hast leicht reden. Du hast einen wunderbaren Mann, hübsche und gesunde Kinder, ein schönes Haus. Es ist leicht, gut und dankbar zu sein, wenn du alles hast, was du willst. Aber pass auf, dass du nicht nur ein Freund von Gott bist, wenn schön Wetter ist. Aus verschiedenen Gründen hat Familie Spafford eine Reise geplant nach Europa. Sie hat Tickets gebucht nach Frankreich auf dem Luxusdampfer Ville du Havre. Im letzten Augenblick hat der Vater seine Reise wegen wichtigen Geschäften verschieben. Die Mutter mit den vier Kindern soll schon vorausreisen. Eine befreundete Familie und vier französische Prediger haben sie begleitet. Es war November 1873. Das Meer ist ganz ruhig. Weil sich viele Kinder auf dem Schiff befinden, halten sie auch Sonntagsschule ab. Die Nacht vom 21. auf den 22. November war schön und sternenklar. Am 2 am Morgen, wo schon alle geschlafen haben, hat es einen lauten Knall gegeben. Man hat Schreien gehört. Das Schiff ist still gestanden. Sie haben ein englisches Schiff gerammt. Die Passagiere rennen auf Deck. Die Anna hat ihre jüngste, 2-jährige Tochter auf dem Arm. Die Matrosen probieren verzweifelt, das Rettungsboot anzuholen. Aber das ist nicht so schnell gegangen, denn das Schiff ist frisch gestrichen worden und die Boote und die Rettungsringe haben festgeklebt. Es ist ein wildes Durcheinander entstanden. Die Ville du Havre ist durch einen Aufprall in der Mitte gebrochen. Wasser ist eingedrungen. Die Anna ist mit ihren vier Kindern als erste auf Deck. Wo endlich ein Rettungsboot frei wurde, haben sich andere vorgedrängt. Was soll sie machen? Soll sie um ihren Platz kämpfen? In diesem Moment hat ihr der Pastor Weiss zugerufen, sie sollen sofort auf die andere Seite kommen. Kurze Zeit später fällt der Hauptmast direkt auf das Rettungsboot und die Insassen, die Anna gerade einsteigen wollte. Das Wasser ist schnell gestiegen. Die kleine Maggie, sie ist 7, sagt: Betten! Daraufhin knäuelt die Mutter mit ihren Kindern und betet: Gott möge sie retten oder zum Sterben bereit machen, wenn das sein Wille sei. Daraufhin schaut Maggie ihre Mutter an und meint: Mama, Gott will sich um uns kümmern. Und die 9-jährige Anni sagt: Hab keine Angst, das Meer gehört ihm und er hat es gemacht. Nur 12 Minuten nach der Kollision ist die Ville du Havre gesunken. Alle vier Kinder von der Familie Spafford sind ertrunken. Die Mutter ist alleine gerettet worden. Insgesamt sind es 226 Menschen, die in diesen Fluten umgekommen sind. 28 Passagiere konnten gerettet werden, darunter ein Kind. Bis zum Untergang der Titanic war das der tragischste Unfall auf See. Niemand wusste, wie es zu diesem Unglück kam. Als Anna wieder zu Bewusstsein kommt und realisiert, dass ihre Kinder weg sind, ist sie zuerst völlig verzweifelt. Wie kann sie ohne ihre Kinder weiterleben? Da kommt die Aussage der Tante Sims in Sinn. In ihrer Verzweiflung hat sie demütig gebetet: Ich will nicht nur die Freund sein, wenn es mir gut geht, sondern dir vertrauen, dass du es auch jetzt gut meinst und ich eines Tages werde verstehen. In England angekommen, schickt sie ihrem Mann ein Telegramm mit dem Wort: Allein gerettet. Sofort reist der Horatio zu ihr. wo er selber den Ozean überquert. Schmerz erfüllt über diese Tragödie, sucht er Trost bei seinem Herr, Jesus Christus. Und wo er sich selber ungefähr über den Unfallstell befindet, schreibt er das Lied, das auch heute noch in vielen Gemeinden gesungen wird. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern, mein Herze im Glauben doch alle Zeit singt. Mir ist wohl in dem Herrn, wenn Satan mir nachstellt und Bange mir macht, so leuchtet dies Wort mir als Stern. Mein Jesus hat alles für mich schon vollbracht. Ich bin rein durch das Blut meines Herrn. Wir wissen nicht, wie viele Menschen durch das Lied schon getröstet wurden. Was hat es gebraucht, dass dieser Mann so kurz nach dieser Tragödie sättige Ziele schreiben konnte? Wir können im Moment nicht fragen. Vielleicht war es das Festhalten an der Hoffnung, dass er eines Tages wird verstehen. Es ist ein Geheimnis, wie es möglich ist, dass immer wieder Menschen in einer grossen Not dürfen Gottes Gegenwart so stark erleben und es gehalten sein in ihrem Heiland. Lasst uns zusammen das Lied jetzt singen. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Der Andi Hugi begleitet uns auf der Orgel.
Wir haben zwei eindrückliche Beispiele gehört, wo Menschen in Frieden gefunden haben, Frieden in ihrer Beziehung, durch das, was man mal vielleicht selber das erlebte, bereit war, auch auf einem Stuhl vom anderen zu sitzen. Ein Mensch, der Frieden hat erlebt in einer unglaublichen Situation, die wir uns nicht vorstellen können, wo das Lied noch eine ganz andere Teufel überkommt, wenn wir ein bisschen sehen, was für eine Geschichte dahinter ist. Dass ein Mensch, der seine ganze Familie verliert, darf einfach auf Gott schauen und der drin wirklich Frieden bringen als sein Freund, ist etwas, was wir uns kaum vorstellen können. Und doch haben die zwei Einstellungen, die wir hier schon versucht zu verändern bei unserem Schloss, aber es geht immer nicht. Und manchmal braucht es einiges, bis sich etwas wie öffnet. Die Verschlossenheit, die da ist, wo wir wieder Frieden nicht erlangen. Und wir haben ja im Vorfeld vielen von euch mal gefragt, hat jemand ein Beispiel vom Frieden? Aber zu wem es muss, glaube ich, wirklich Frieden herrschen. Und ja, nachher mit dem Werner Weber bin ich ins Gespräch gekommen. Ich kenne ein bisschen seine Geschichte. Und ich muss sagen, Werner, du so als lebensfroher Mensch, du kannst uns sicher etwas von einer friedlichen Familie erzählen. Etwas, was hat bei euch zum Frieden geführt, dass du heute so ein friedlicher Zeitgenoss bist? Also in meinen Augen, vielleicht kennt ihr noch ein bisschen Angst, aber... Und ich war nachher erstaunt, auch einiges zu hören, das nicht so friedlich war. Und ich habe gefunden, Werner, erzähl uns mal etwas aus deinem Leben. Was hat es bei dir vielleicht auch für Einstellungsänderungen gebraucht, damit Frieden werden konnte, damit der Werner, das hat durchaus sein können von seiner Geschichte her, ein verbittertes altes Mannli wäre geworden. Und danke, Werner, dass du uns einfach ein bisschen mit reinhören lässt. Aber wenn ich dich so sehe, dann denke ich, wow, ihr seid sicher eine Familie gewesen, wo viel gelacht ist worden. Ihr seid jeden Abend zusammengehockt, habt ein bisschen Spiele gespielt. Einfach so, wie man sich die idyllische Familie vorstellt. Wie müssen wir uns deine Familie vorstellen? Vielleicht auch ein bisschen deine Kindheit. Ist das etwas gewesen, das einfach so von Frieden geprägt war?
Ja, da muss ich euch leider ein bisschen enttäuschen. Also, es hat beides gegeben. So die ersten 5 Jahre waren eigentlich recht gut. Meine Eltern oder der Onkel hat mir auch erzählt, dass meine Mutter mich eigentlich vorgelacht hat. Am 2. Jänner Geburtstag. Und das ist auch aber noch lustig zugegangen über Silvester Neujahr. Aber eben mit 5 haben sich da meine Eltern oder Onkel aufgemacht, für ein grösseres Bauernheim zu bewirtschaften. Und das hat natürlich nachher auch dazu geführt, dass wir Gielen und die 2 Eltern haben halt müssen mit abhängen. Und dort habe ich nachher die Schwierigkeit angefangen und dort habe ich eigentlich nachher erst meinen Vater so recht lernen kennen. Voran habe ich zu ihm meines Wissens auch keine Beziehung gehabt. Ich war viel mehr beim Onkel gewesen. Zum Glück hat es den gegeben. Aber nachher, ja, vom ersten Tag an, als wir dort nachher gewohnt haben, auf diesem grösseren Bauerngut, musste ich einfach morgen oben meine Kuhmilch als 6-Jährige. Und natürlich beim Ausmisten, Kalbertränken, weiss nicht was, alles helfen. Ob etwas gut war, hat man auch erfahren, wenn man oben keinen Schläge bekommen hat. Vom Vater. Die Mutter hat dort oben geschwiegen. Warum auch immer, das habe ich nie erfahren, sie hat mir das nie gesehen. Ich habe zum Glück ein bisschen mehr drehen, probieren wir das gut, ja. Und das ist für mich als, ja, so, noch nicht einmal, ich bin noch nicht einmal in die Schule gegangen, das war einfach nur schwierig gewesen. Und ich habe schon gehofft, als ich nachher mit 7 in die Schule durfte, dass das jetzt ein bisschen lockert. Aber, das hat auch nichts geschaut. Ich hatte zwar eine sehr gute Lehrerin, liebe Lehrerin, bin gerne dort in die Schule. Sie hat mich auch gepusht mit meinen Gott zusammen, dass ich halt die Sekundarschule dürfen, habe ich mir wieder gehofft. Das gab ein bisschen eine Entspannung. Ja, es ist, der Vater hat gesagt, wenn er in die Säcke geht, dann hilft er nichts mehr daheim und er ist gar nichts mehr. Und wir waren einfach nur Knechte daheim, muss einfach so sehen, billige.
Also wir spüren etwas von dem Unfrieden, der bei euch herrscht, vor allem in der Beziehung mit dem Vater. Ich glaube, das war nicht einfach gewesen. Was hat das auch mit dir selber gemacht? Also bist du mit dir im Frieden gewesen? Hast du musst sagen, ja, aber ich bin jemand, ich kann etwas, ich gehe mutig voran. Oder was hat es auch in dir ausgelöst?
Ja, einfach. Ich denke vor allem Angst. Oder die Arbeit an die Fürsicht, die habe ich sehr gerne gemacht. Das war schön gewesen. Und solange ich gearbeitet habe, hatte ich auch nichts zu befürchten. Das Problem war einfach eher, dass man nachher die Angst hatte, wenn die Quittung kommt. Und, ja, ich hatte einfach Angst gehabt und so eine gewisse Ohnmacht. Ich nicht gewusst, was machen. Am Sonntag ist mir die Sonntagsschule, hat die Geschichten gehört. Während 10 Jahren war ich immer der Josef im Krippenspiel. Aber irgendwie mit der Zeit habe ich das einfach nicht mehr. Auch die Unterweisung später war sehr gut, aber ich habe das einfach nicht mehr unter einen Hut gebracht. Und am Tag vor der Konfirmation habe ich dann gesagt, jetzt will ich nichts mehr wissen von all dem. Das waren für mich einfach zwei total unterschiedliche Sachen. Vielleicht, wenn es mein Götti nicht provoziert hat, hätte ich dem auch nie lautstark Ausdruck gegeben. Er hat gesagt, ich tue dir, wenn du jetzt ins Wäldchen gehst, das Leben und Glauben abonnieren. Vielleicht die Eltern wissen, was das für ein Heft war. Er hat gesagt, nein, von diesem Brunz will ich nicht wissen. Dann hat er gesagt, aber du hast doch das Heftchen so gerne gehabt. Dann habe ich gesagt, ja, aber wegen der letzten Seite, dort war aber so eine Bastelanleitung drauf.
Eine schwierige Situation, die nachher eben auch zur Trennung geführt hat, zwischen dir und Vater. Du bist wie geflüchtet, bist davon gegangen. Aber was hat dazu geführt, dass, ich muss sagen, dass du nicht zu einem griesgrämigen alten Kerl bist geworden? Wie hast du auch wieder Frieden gefunden? Frieden mit dir selber, aber auch Frieden in der Familie?
Ja, das ist natürlich die Beispiele, die wir vorhin gehört haben. Das war halt von gestandenen Männern. Ich war dann halt noch ein bisschen jung. Als ich anfing ins Wäldchen konnte, habe ich gemerkt, der Chef, der hat mich wirklich gerne. Und er sagt mir auch, wenn ich etwas gut mache, und gibt mir auch Rat, wenn man etwas noch besser oder leicht machen könnte, dass es ihm leichter geht. Und er hat wirklich gut für mich geschaut. Und das war mein erstes Lehrjahr, im zweiten Lehrjahr. Das habe ich nachher wieder daheim gemacht. Ich hatte natürlich die Hoffnung gehabt, dass wenn ich jetzt etwas gelernt habe, dass es daheim auch besser geht. Fehlanzeigen. Und als mein Bruder wieder daheim war von der Lehre, ist einfach zum Eklat gekommen. Also hat mir der Vater wirklich einfach gesagt, sie soll machen, dass ich zum Teufel komme. Und ich hatte das so schön im Weltschinger, als ich halt gerade wieder geschaut habe, der Tinger. Für eine neue Stelle, das war meines Wissens das erste Mal gewesen, als ich selber etwas entschieden habe für mich. Nämlich einfach zu schauen für einen anderen Platz. Und das ist so etappenweise hat sich nachher das aufgelöst. Die zweite Familie, in die ich reingekommen bin, dort habe ich einen sehr guten Zugang gefunden zu dieser Meisterfrau. Ich habe gesagt, sie ist meine welsche Mutter. Und die hat mir nachher sehr viel weitergeholfen. Und sie hat mir dann auch gesagt, Werner, ich weiss nicht mehr viel, es ist nach 200 Jahren, 2 oder 3 Jahren, hat sie gesagt, du solltest einfach gleich ab und zu haben. Und das habe ich dort gemacht, aber nur so heute am Sonntag vorbei und wieder gegangen. Und, ja, aber ich habe nachher schon gemerkt, Es ist anders. Es ist, wenn man nicht mehr so nach aufeinander ist, geht es schon besser. Und ich war ihm nicht mehr verantwortlich und er mir nicht mehr dem Vater. Und so hat sich die Situation noch langsam anfangen zu entspannen. Und interessanterweise Ich wollte ja von Gott nichts mehr wissen, aber er hat mich natürlich immer noch am Kottenfecken gehabt. Und wie es dann so kommt, an so jungen Jahren, irgendwann hatte ich 3 Mädchen im Bengel gehabt und nicht gewusst, welches. Und ich sehe noch heute, er ist so ein grosser Findling dort in den Erdbergen, zwischen Morsch und Jansürmorsch. Und dann bin ich dort drauf gehockt und irgendwann ist es Nacht unter dem Sternenhimmel und habe dort so über den See weg auf Evian geschaut und habe gesagt, jetzt brauche ich einfach Hilfe. Welches wäre die richtige? Oder? Und dann kommt einfach so, du musst jeder einen Brief schreiben. Nicht einen Liebesbrief, einfach einen Brief schreiben, wie es dir geht, wie es ihnen geht. Und das habe ich gemacht. Es hat nur eine zurückgeschrieben. das ist die Antwort gewesen, oder? Und dann habe ich gemerkt, ja. Also auf Gott ist gleich Verlass, auch wenn ich nichts mehr vor ihm wissen wollte, er hat mich behalten. Und das war so wieder etwas, das gekommen ist. Und ja, meine Susanne hat halt, sie hat früher auch schon etwas gewusst von Jesus und ist dem nachher auch wieder nachgefolgt, als er Zeit hatte. Und der Zeit war und hat mir das auch schmackhaft gemacht. Aber eben, ich hatte immer noch meine Knötze gehabt. Und was ich auch dazu angefangen habe, durch meine Kinder, notabene, die haben mir eigentlich den Vers gezeigt, wo ich darüber gestolpert bin. Ich weiß nicht mehr genau, wo er steht. Es kommt niemand zum Vater, denn durch mich, also über Jesus Christus. Dann ist du bei mir, wie man so schön sagt, der grosse Schock. Okay, das war eher ein Fünfliber, der auf die Fäule gedrückt hat. Und kaum habe ich das hinter mir gehabt, hat mich gemein angefragt, ob ich nicht eine Sonntagsschule geben wollte. Da habe ich gesagt, da muss ich zuerst darüber beten, dass ich jetzt gerade ein bisschen einsteige. Meine Frau hat mir gesagt, du spinnst. Die Kinder in der Gemeinde wissen hey, alles, das ist nicht wie dir dort, wo ich hungrig gehe. Und dann habe ich gesagt, also, das ist doch gerade gut. Und ich habe eigentlich ja, die Bibel mit diesen Kindern lernen können. Das war eine gute Sache gewesen.
Wie würdest du sagen, hat sich die Beziehung zum Vater geändert? Du hast, vielleicht, wir können es so ähnlich sagen, wie es Zara gesagt hat, ich glaube, auch gelernt, den Stuhl einzunehmen von deinem Vater, gewisse Sachen, auch von ihm vielleicht zu verstehen. Was ist, wie würdest du sagen, ist am Schluss die Beziehung gewesen? Habt ihr wieder Frieden gefunden miteinander oder nicht wirklich? Wie würdest du das sagen?
Mal, es war etwa in dieser Zeit, als ich zu Jesus gefunden habe, hat er sich ja nachher aus einem aktiven Erwerbsleben können zurückziehen und ist dort natürlich ja, friedfertiger gewesen. Man konnte anständig mit ihm reden. Er hat immer noch etwa seine aufbrausende Art gehabt. Aber ich habe dort nachher auch gelernt, warum er so ist. Oder? Als Kind hat uns das nie jemand gesagt. Er war ein Verdingkind gewesen, hat es sehr, sehr schwierig gehabt. Ist eigentlich hat viel mehr in der Pferdebox übernachtet, ist mit dem Zügel dort noch abgeschlagen worden. Und was hat er uns weitergegeben, wenn er das, was er gelernt hat, das ist doch schlussendlich meine Quintessenz gewesen, oder? Und schwierig war für uns, aber ich denke, für ihn auch. Es hat dann noch ein paar schöne Erlebnisse gegeben mit ihm. Eins möchte ich nicht vorenthalten, wo er alleine gelebt hat. Und da war er schon 90 und ich mittlerweile auch 60. Hat er am Morgen angerufen. Bäume schneiden. Adieu. Dann bin ich Bäume schneiden. Und dann am Mittag habe ich gerade den Kirschbaum gemacht vor der Küchentür dort oder vor dem Küchenfenster. Dann ist er rausgekommen und gesagt, der Baum ist jetzt schön geschnitten. Dann habe ich gesagt, Vater, sag das noch einmal. Wieso? Ja, jetzt 60 Jahre auf das gewartet. Dann ist er wortlos in die Küche, ich gehe zum Mittag kochen.
Es sind so die ähnlichen Sachen, die wir schon gehört haben, auch bei diesen zwei Geschichten. Eher zum einen, wie die Situation des anderen lernen verstehen, aber zum anderen auch in vielen, einfach zu merken, es ist ein Gott, der mich gerne hat und der mich braucht, so wie ich bin, wo ich auch darf zur Ruhe kommen in all dem. Und ja, der Werner hat noch, wir haben eigentlich den anderen Begebenheit planen gehabt. Ihr habt viel auch sonst erlebt. Ihr habt eigentlich eine Familie von 4 Kindern, da sind aber nur noch 2 da. Und auch das wäre eine Geschichte, wie der Gott mit seinem Frieden hineingewirkt hat. Aber da fragt ihr den Geschichten Susanne mal. Sie hat da auch viel zu erzählen, was, wie der Gott da mit seinem Frieden da reinkommt. Merci vielmals, Werner, einfach für dein Hineinschauen. Und auch das kann vielleicht helfen, unsere Einstellung zu verändern. Einfach hier im Rädchen zu drehen und es plötzlich darf. Ja, Freiheit reinkommen, das braucht es vielleicht immer wieder. Und dann können wir das Schloss plötzlich auftun und merken,
es kommt wie Frieden rein. Und das wünsche ich uns allen, dass wir immer wieder so Sachen finden, wo uns vielleicht auch andere dürfen darauf aufmerksam machen, andere dürfen helfen dabei, Einstellungen zu verändern, damit wirklich darf Freiheit hineinkommen, damit darf Frieden hineinkommen, damit sich das, was verschlossen ist, darf öffnen. Und wir haben die verschiedenen Sachen gehört, eben zum einen wirklich mal einem anderen seine Situation anschauen und merken, aha, wieso, jetzt sogar beim Werner eindrücklich zu merken, wieso ist mein Vater, wie er ist. Und plötzlich, wie sich etwas kann verändern kann und man einen Zugang kann finden. Aber vielleicht auch, wie der Mann von Amerika, der Ratio, wo plötzlich hat gemerkt, ich kann mich nur noch zu Gott flüchten. Und wie er hat erlebt, wie er zur Ruhe ist gekommen, hat Frieden gefunden. Und ich wünsche mir, dass wir, so wie es eigentlich auch in diesem Psalm, in dieser Jahreslosung vom letzten Jahr steht, suche Frieden und jage ihm nach. Frieden ist nicht einfach etwas, was passiert, sondern etwas, wo wir auch aktiv danach jagen und Einstellungen verändern. Und ich glaube, da, wo wir parat sind, da kann der Frieden von Gott reinkommen. Und das ist das, was wir euch auch mitgeben wollen.
Dass der Frieden unser Leben darf. Es ist nämlich hier auf unserem Schloss jetzt eine Zahl entstanden. Und im 2. Thessalonicher 3, Vers 16, vielleicht kannst du ihn noch einblenden.
Das ist schon da, super. Dort schreit, er selber, der Herr des Friedens, gebe euch immer und auf jede Weise seinen Frieden. Der Herr sei mit euch allen. Und das wünschen wir euch, dass die Ausrichtung auf den lebendigen Gott euch immer wieder darf Frieden schenken. Gott ist ein Gott vom Frieden. Gott ist ein Gott, der uns in die Freiheit in Frieden hineinführen will. Und da, wo wir parat sind, auch in unserem Herz in arbeiten können, Einstellungen zu verändern, da wird er auch in unserem Leben etwas tun können. Und das wollen wir eigentlich auch gerade uns ausrichten auf den Gott, indem wir einige Lieder werden singen miteinander. Und wir werden starten mit einem Englischen. Die nicht so englischsprachig kundig sind, die dürfen einfach zuhören. Blessed be your name heisst es und drückt etwas von dem aus, dass Gott möchte unser Herz mit seinem Segen erfüllen. Gerade da, wo vielleicht Schwierigkeiten sind. Und nachher werden wir in ein Mundartlied übergehen. Immer und überall bist du gegenwärtig. Auch das ist etwas, was Frieden schafft in unserem Leben. Da, wo wir seiner Gegenwart bewusst sind. Lasst uns miteinander einfach eine Zeit haben, auf den Gott ausrichten. Weil er da ist, der uns in unserem Leben Frieden schaffen will. Die uns helfen will, Einstellungen zu verändern, damit Frieden reinkommen, auch immer wieder neu in unseren Alltag.